Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich möchte beginnen mit einer kleinen Anekdote. Ein junger Mann kommt zu einem Priester und sagt zu ihm: Herr Pfarrer, ich gehe jetzt nicht mehr in die Kirche. Der Priester fragt ihn: Ja, warum? Der junge Mann antwortet: Oh, ich sehe da immer die eine Frau, die schlecht über andere redet, und der andere da, der Mann, der da immer so komisch sich benimmt und nicht einmal richtig lesen kann, wenn er die Lesung vorliest. Und dann gibt es da eine Gesangsgruppe, die immer so falsch singt. Und überhaupt, dann gibt es sogar noch Menschen in der Kirche, die schauen auf ihr Handy und gucken überhaupt nicht und sind überhaupt nicht bei der Sache. Der Priester sagt zu ihm: Okay, ich bitte dich jetzt aber vielleicht noch, dass du mir einen Gefallen tust. Fülle ein Glas mit Wasser und drehe 3 Runden in der Kirche, ohne einen Tropfen Wasser auf den Boden zu schütten. Danach kannst du die Kirche verlassen. Und der junge Mann dachte sich: Naja, das klingt sehr einfach, das mache ich. Und er dreht seine 3 Runden, um die ihn der Priester gebeten hatte. Und als die 3 Runden vorbei waren, sagt er: Herr Pfarrer, ich habe es gemacht, bin fertig. Und der Pfarrer fragt ihn: Als du da jetzt deine Runden gedreht hast, hast du gesehen, wie da jemand über einen anderen schlecht gesprochen hat? Nein. Hast du gesehen, wie sich da Leute gegenseitig beschweren? Nein. Hast du jemanden gesehen, der auf das Handy geschaut hat? Nein, nein. Fragt ihn der Pfarrer: Weißt du warum? Du warst auf das Glas konzentriert, um das Wasser nicht zu verschütten. Das Gleiche passiert in unserem Leben. Wenn unser Blick auf unseren Herrn Jesus Christus gerichtet ist, werden wir keine Zeit mehr haben, die Fehler der Menschen zu sehen. Ganz simple Geschichte, aber irgendwie finde ich es sehr berührend. Genau, das ist irgendwo das Problem. Worauf schauen wir? Ich bete gelegentlich das Breviar immer wieder in Französisch. Morgens auch gibt es eine wunderschöne französische Antiphon zum sogenannten Invitatorium, dem ersten Ruf, den man im Morgengebet betet. Und das, ich habe es schon mal, glaube ich, vorgetragen, der leitet mich schon so länger. Der heißt französisch: Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans les combats de Dieu. Schaut mit euren Augen auf Jesus Christus. Fixieren haben wir im Deutschen. Fixiert quasi Jesus Christus mit euren Augen. Und dann tretet ein in den Kampf Gottes, heißt es da. Interessanterweise, die anderen Nationen beten das im Brevier nicht so, das haben sich nur die Franzosen ausgedacht. Es ist aber eine gewisse Veränderung oder Auslegung eines Zitats aus dem Hebräerbrief. Dort heißt es einmal: Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken. Und das macht einen echten Unterschied in jeder Situation. Wir haben heute im Evangelium gehört, wie Johannes, eben der Evangelist, oder Jesus dann in den Worten des Evangelisten sagt: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Warum? Bei dieser Geschichte im Alten Testament, wo Mose die Schlange erhöht hat, mussten die Israeliten, die von den Schlangen gebissen waren, nur zu dieser Schlange aufschauen und sie wurden geheilt. Und so ähnlich ist es jetzt bei uns. Wenn wir zu Jesus aufschauen, das können wir auch direkt verstehen, wenn wir eben irgendwo zu einem Kreuz aufschauen, zum Allerheiligsten aufschauen oder auch nur zum Himmel aufschauen, wo wir wissen, dass irgendwie symbolisch oder wahrlich irgendwo Gott ja gegenwärtig ist, dann schaue ich eben zum Heil auf und werde befreit, erlöst. Und das hat auch mit der Freude zu tun, die wir heute feiern. Denn eine Freude braucht einen Grund. Und der Grund unserer christlichen Freude ist immer letztlich die Erlösung, die Befreiung. Und die wiederum steckt im Kreuz, in der Auferstehung. Wir haben auch noch hier das Grabtuch vor unseren Augen, wo diese Auferstehung Jesu sichtbar ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir wissen, was wir in Jesus eigentlich sehen, worauf wir da schauen. Das Erste ist eben, du schaust auf die Auferstehung. Auch im Epheserbrief haben wir es heute gehört. Jesus hat uns, wir sind mit Jesus Christus auferweckt. Und das bedeutet, du lebst im Sieg, mitten in der bitteren Realität der Gegenwart. Und mir scheint das immer wieder das Entscheidende, was uns auch die Corona-Krise ermöglicht. Die Krise ist da und sie hat viele, viele negative Auswirkungen, sowohl direkt wie indirekt. Und wir sind verunsichert und wir sind ein bisschen hin und her gerissen, auch in den Meinungen. Aber es war noch nie so gut möglich für uns als Christen, eben aus dem Sieg Jesu zu leben und nicht mehr uns beherrschen zu lassen von den Realitäten dieser Welt. Dieses Wegblicken von dem, was unsere Aufmerksamkeit an sich fesseln will, das ist ja auch letztlich irgendwo immer die Realität dieser Welt. Sie will uns zum Negativen auch weglenken. Denken Sie immer nur auch die Nachrichtenwelt, die ganze ist konzentriert von diesem Wort, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, bad news are good news, weil schlechte Nachrichten die Menschen mehr fesseln, deswegen berichten uns die Medien auch ständig irgendwie Negatives, damit wir drauf schauen. Aber genau da lädt uns Jesus oder befreit uns Jesus ein Stück davon zu sagen, schaut doch nicht ständig auf das, das ist da, das braucht ihr auch nicht ignorieren, das ist kein Problem, ihr kriegt noch genug mit, aber schaut auf mich, damit euch nicht sozusagen die Schlange fesseln kann, auf die du ständig starrst, das Böse, sondern damit du von mir in die Freiheit, in das Heil, in die Auferstehung geführt wirst. Ein zweites hat dieser Sonntag auch nochmals im Hintergrund, und das sehen wir auch, wenn wir auf Jesus schauen. Du siehst in Jesus immer auch die Kirche. Etwas sehr Wertvolles für uns, besonders in der katholischen Theologie spielt das eine wichtige Rolle, denn wir glauben, das ist aber altbiblisch, Epheserbrief, wo Paulus uns erklärt, dass die Kirche der Leib Christi ist. Und dieser Leib hat viele Wunden. Wir brauchen nur mal wieder das Grabtuch anschauen. Wie viele Wunden hat der Leib Christi? Das ist quasi die Kirche, ja? Voller Wunden. Man kann schon bald denken, viel mehr kann sie wohl nicht mehr kriegen. Und auch beim Leib Jesu ist es interessant so, am Grabtuch, er ist übersät von Kopf bis Fuß mit lauter Wunden. Da ist kein Platz mehr frei, fast. Wir sehen, wie gut die zwei Dinge zusammenpassen. Dieser Leib Jesu ist verwundet. Der Papst spricht immer davon, er stellt sich die Kirche vor als eine verbeulte Kirche. Ja, sie hat viele Schrammen und Beulen. Aber gleichzeitig ist in dieser verbeulten Kirche, in dieser verwundeten Kirche, wiederum der Auferstandene drin. Die Herrlichkeit, das himmlische Jerusalem, von dem wir heute gehört haben. Und das ist wieder etwas Starkes. Genau in dieser verwundeten Kirche leuchtet schon das himmlische Jerusalem auf, das vom Himmel herabkommt, das nicht menschengemacht ist. Wenn die Kirche Leib Christi ist, dann ist sie aus Wunden von dieser Welt zwar aufgebaut, die die Welt geschlagen hat am Leib Christi, aber sie kann nicht das Wesen Christi erreichen, das er eben selber ist, seine Göttlichkeit. Sie kann zwar seine Menschheit verwunden, nicht aber seine göttliche Herrlichkeit. Und das meint auch dieses Bild, wenn wir heute vom hören den Ruf, freu dich Jerusalem, freu dich Kirche, denn du hast immer Grund zum Jubel, weil dieses Göttliche in ihr stärker ist als das Menschliche.
Und das nochmal auch praktisch. Ich habe es vorgestern Abend schon mal gepredigt, jetzt auch im Umgang mit unserem Virus und auch vor allem mit der Impfung. Ich erlebe, wie wieder mal durch unsere Kreise große Spannungen und Zerrissenheiten gehen. Die einen sind radikal dagegen und die anderen sind radikal dafür. Und sogar der Papst wird angeklagt, dass er sich schon hat impfen lassen. Und unser Bischof ja sowieso. Schauen wir auf die Kirche. Ist so einfach. Schauen wir auf Jesus. Der, der sich in der Kirche uns zeigt. Es gibt diesen schönen Satz vom heiligen Irenäus von Lyon aus dem 2. Jahrhundert, der zu einem der dogmatischen, ja, katholischen Säulen geworden ist. Und er lautet lateinisch Roma locuta causa finita. Versteht man sogar fast ohne Übersetzung. Rom hat gesprochen, die Sache ist erledigt. Bei der Impfung denke ich mir das jetzt gerade wieder. Die Glaubenskongregation hat sich darüber beraten, hat auch die Probleme aufgezeigt, weiß auch, dass mit dem Impfstoff nicht alles so gut ist, dass das natürlich auch Schwierigkeiten bringen kann, hat auch dazu geschrieben, dass niemand eine moralische Verpflichtung hat, sich impfen zu lassen, aber hat eben auch gesagt, es ist für jeden Katholiken bedenkenlos auch möglich, sich impfen zu lassen. Und Papst hat es dann auch vorgemacht, sogar Papst Benedikt hat sich ja längst impfen lassen. Also auch da spüren wir, und er macht es sicher auch in Freiheit, dass eine theologische, solide Linie da dahinter steckt. Und ich denke, so können wir auch damit handeln. Lasst euch da nicht verunsichern von irgendwelchen Leuten, die sich, was mir immer wieder auffällt, gerade bei der Kirche, es gibt so schnell Leute, die sich zum Lehramt erklären. Ja? Selbst Bischöfe sind in der Versuchung der Weltkirche, sich zum Papst zu erklären, inhaltlich. Ja? Dass sie einfach sich so aufspielen, als wüssten allein sie die Wahrheit. Und der Papst würde sich im Irrtum befinden oder seine ganze Mannschaft um ihn herum. Natürlich, auch ein Papst macht Fehler und auch er hat Grenzen. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, vor allem die uns auch in der katholischen Kirche durch das Petrusamt geschenkt sind, wo wir sicher sein können, dass Gott unsere Kirche durch Petrus lenkt und er eben als Haupt auch bestimmte Dinge sicher oder wahrheitsgetreu eben lenken kann. Und ich glaube, auch in dieser moralischen Frage der Impfung dürfen wir uns ruhig an den Papst und an Rom orientieren. Und ich muss es mir nicht mehr selber erst krampfhaft und mühselig aus den Fingern saugen, was ich jetzt entscheide. Denn ich bin ja auch nicht klüger wie die tausend anderen, auch die vielen Wissenschaftler, die es sowieso besser wissen müssten wie ich. Also richte ich mich doch an die Kirche, die mir diese schwierigen Entscheidungen auch ein Stück abnimmt und mir damit hilft, leichter durch das Leben zu gehen. Ein letztes, wenn wir auf dieses Wort nochmal schauen, auf Jesus zu schauen. Du siehst in Jesus, in den verschiedenen Formen, wie wir Jesus anschauen können, immer vor allem die Barmherzigkeit Gottes. Du siehst, wie Jesus schaut. Und das ist ein Element, was durch die Bibel immer schon durchgeht, von Alten Testament an. Es gibt verschiedene Zitate auch im Alten Testament, wo dieses Schauen Gottes in den Mittelpunkt fallen, das Angesicht Gottes, das auf mich schaut, lass dein Angesicht über uns leuchten, o Herr, betet der Psalmist. Und dieses Schauen ist letztlich das Produkt der Liebe Gottes. Und wir haben heute gehört im Evangelium diesen schönen und starken und absolut zentralen Satz des Evangeliums: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, wörtlich, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Er schaut mit Augen des Heils, der Barmherzigkeit, der Liebe auf diese Welt, auf dich. Und nicht mit den Augen eines Polizisten, eines Richters, eines Kontrolleurs, sondern er weiß, wie du bist, er kennt auch deine Schwächen, aber er schaut genauso mit den gleichen Augen auf den anderen. Und ihr wisst, auch das haben wir erst einmal gehabt, ich habe kein Recht, meinen Bruder zu verurteilen, nur weil er anders sündigt als ich. Also ich bin immer schon genauso unter der Barmherzigkeit Gottes wie der andere. Und ich kann deswegen mit großer Gelassenheit und auch mit Freude deswegen, weil ich mich über dieses Negative nicht mehr aufregen muss, dann auf die Menschen schauen, wenn ich zuerst auf Jesus geschaut habe. Les yeux fixés sur Jésus Christ. Unsere Augen fixiert auf Jesus, treten wir ein in den alltäglichen Kampf unseres Glaubens und Lebens und gehen den Weg zur Freude des Himmels. Amen.